Mit nur 2500 Euro zu der ersten Immobilie und schon bald finanziell frei. Genau auf dieses Thema gehen wir in dieser Podcast-Folge ein. Ja, willkommen zurück zu Immo Insights vom Schäfer und ein Thema wird gerade in Social Media extrem gehypt und das ist das Thema Kapitalanlagen, vor allem im Hinblick auf, du brauchst nur 2500 Euro, kein Eigenkapital und schon kannst du mit der ersten eigenen Kapitalanlage starten. Also es klingt ja erstmal super, ist es aber tatsächlich spannend und interessant und birgt es auch wirklich keine Gefahren und ist es alles so einfach, wie es scheint. Ich kann schon mal vorweg sagen, wer hier nicht genau hinschaut, kommt schnell in eine finanzielle Schieflage. Und genau aus diesem Grund gehen wir heute in dieser Podcast-Folge auf dieses Thema ein und beleuchten gemeinsam, welche Kosten können kommen, auf was muss man genau achten und wo lauern unter Umständen Gefahren. Also bis zum Schluss hören, es wird auf jeden Fall spannend. Legen wir los. Also ja, Immobilien gelten ja als sichere Geldanlage und ganz ehrlich, das stimmt natürlich auch. Ja, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ja, nee, das ist Quatsch. Und letztendlich ist es auch eine gute Sache, um, sag ich mal, die Altersvorsorge abzusichern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man nur mit Immobilien arbeiten sollte. Meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall mischen, also gut durchmischen. Es kann Aktien sein, das können auch andere Formen sein, ist ganz egal. Aber heute geht es ja mal um dieses Thema. Und in der Realität hört sich das oft nach einem Traumdeal an. Ich brauche nur 2.500 Euro Gehalt oder teilweise 3.000, was da beworben wird. Und schon kann ich in das Thema Kapitalanlage einsteigen oder Investmentimmobilie. Ganz so einfach ist es nicht, das vorweggenommen, aber wir gehen Schritt für Schritt mal durch. Also Zahlen, legen wir erstmal die Zahlen so ein bisschen auf den Tisch. Im Jahr 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt 880.000 Immobilien in Deutschland verkauft und ein großer Teil davon ging an Kapitalanleger. Ja? Und viele davon mit dem Traum, sich nebenbei letztendlich halt so ein Vermögen aufzubauen beziehungsweise einen monatlichen Cashflow. Und letztendlich, aber ein Großteil der Käufer kann sich diese Immobilien eigentlich nicht leisten. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. So kommt es dann hin und wieder natürlich auch zu Notverkäufen, Zwangsversteigerungen und Verkaufsauflösungen. Also dann letztendlich vielleicht noch im Guten, aber ja, mit einem blauen Auge davongekommen. Letztendlich ist es ja dann so, dass das im Endeffekt kein Einzelfall ist, ja, sondern es sind ja schon häufiger Fälle, die da eben auch passieren. Letztendlich ist ja auch ein Trend zu sehen, also steigende Zahlen, dass es problematischer wird. Also gerade die Zinsentwicklung spielt ja natürlich negativ in die Karten. Ja, und im Endeffekt ist es so, oft beginnt das Ganze eben mit so einer simplen Werbeanzeige oder einer geilen Story hier bei Instagram und so weiter, wie einfach und toll das doch alles ist. Und man muss nur investieren und schon ist das total easy. Man braucht nicht viel Gehalt. Das ist alles kein Thema. Und ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich ist es ein Thema und es ist auch gefährlich, denn Immobilien sind definitiv kein Hobby. Und das muss man einfach beachten. Also Immobilien sind echte Verantwortung. Das hatte ich auch schon in einer vorherigen Podcast-Folge gesagt. Immobilien sind eine große Verantwortung. Nicht nur eben persönlich, dass man eben sich drum kümmern muss, sondern eben aber auch finanziell. Und das ist der wesentlichste Aspekt. Das finanzielle Thema ist halt spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und deswegen diese Podcast-Folge so unheimlich wichtig. Also gehen wir mal näher drauf ein. Letztendlich muss man dazu sagen, das, was ich euch jetzt sagen werde, das sagen euch viele auf Instagram und so weiter nicht. Hin und wieder gibt es schon ein paar Leute, die das auch machen und da ehrlich sind und eben auch die Schattenseiten sozusagen aufzeigen. Aber natürlich will man ja verkaufen und redet man nur von den ganz positiven Dingen. Und ja, genau. Also, was sind das für Themen, die ich hier anspreche? Wir haben Nebenkosten, wir haben Instandhaltungskosten, wir haben natürlich Mietausfälle, wir haben Zinsbindungen und die Anschlussfinanzierung, die Gefahren birgt. Und letztendlich haben wir zum Beispiel das Thema Sonderumlagen. Gerade darauf werden wir heute auf jeden Fall noch gezielter mit einem Praxisbeispiel eingehen oder sogar jetzt schon direkt, genau. Das sind alles Dinge, die dich sehr schnell, vor allem finanziell, überfordern können, ja. Du musst bedenken, du hast deine 2.500 Euro, die du hier hast, als Beispiel jetzt in diesem Beispiel, ja. Und das Best Case ist ja, dass du eine Immobilie kaufst, die im Grunde sich von selbst abzahlt und dir im allerbest Case sogar einen Cashflow bringt, also einen monatlichen Überschuss. Jetzt musst du natürlich beachten, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, 100 Euro Überschuss hast du nach allen Kosten, ja, in Anführungszeichen, denn ganz oft wird ein besonderer Kostenfaktor übersehen und das ist nämlich die Steuer. Ein gutes Beispiel ist jetzt, erstens mal, von was rechnet sich der Cashflow? Also normalerweise sagt man beim Cashflow sowieso Cashflow vor Steuern. Das heißt, es ist sowieso erstmal vor der Steuer. Ja, also da kommt dann oft den Cashflow, wird noch Steuer berechnet, aber auch hier schon wieder eigentlich eine falsche Aussage. Von dem Cashflow kommt noch die Steuer. Das ist falsch. Denn die Steuer wird von deinem Gewinn ermittelt. Und der Gewinn ergibt sich zum Beispiel, also ganz einfach gerechnet, du hast deine Miete, sagen wir jetzt einfach mal 10.000 Euro im Jahr, ist deine Mieteinnahme. Davon geht dann die Zinsbelastung ab, die du an die Bank zahlst. Nicht die Tilgung, nur die Zinsen gehen ab. Dann natürlich die Nebenkosten, die du zahlst, die nicht der Mieter trägt, denn die der Mieter trägt, trägt ja der Mieter, aber die du selber tragen musst, wie zum Beispiel Rücklagenbildung bei der Hausverwaltung oder Verwaltungskosten eben, ja, Verbandsmitgliedschaft zum Beispiel im Haus und Grund, solche Themen, ja, also alles, was so zur Verwaltung der Immobilie gehört, Anfahrtswege zur Immobilie, also wenn du da mal hin musst zum Neuvermieten, zum Reparieren, was weiß ich, dann natürlich die Anfahrtswege und so weiter, ne? Das sind alles Themen, die letztendlich von deinen 10.000 Euro abgezogen werden, sowohl real als auch auf dem Papier. Also das Geld ist ja wirklich weg, ja. So, und jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt hier, sag ich mal, Kosten, Zinsen und diese ganzen Nebenkosten, machen wir es mal ganz einfach, von 5.000 Euro im Jahr, dann hast du noch 5.000 übrig, erstmal real, also laut Gewinn. Natürlich, real hast du die nicht übrig, weil du musst ja noch die Tilgung bezahlen, ne? Aber wir gehen ja jetzt mal von der Steuerseite aus. Und das ist jetzt, wie gesagt, ganz einfach dargestellt. Das ist auch keine Steuerberatung, sondern einfach mal ganz klar einfach dargestellt. Also 5.000 Euro haben wir jetzt steuerlichen Gewinn. Jetzt geht von diesem steuerlichen Gewinn, hast du aber noch die Gebäudeabschreibung. In der Regel sind das 2%. Man kann das über ein Restnutzungsgutachten auch etwas verkürzen, also die Abschreibung höher machen. Ist ein bisschen komplizierter, aber geht. Aber gehen wir von den 2% aus. Das heißt, von dem Gebäudewert, dem Anschaffungswert, das ist ein bisschen komplizierter, das kann man jetzt so im Podcast schwer erklären, aber von dem Wert kannst du quasi jährlich 2% abschreiben. Ja? Also gehen da jetzt nochmal ein paar Euro quasi weg. Das heißt, ich mache jetzt mal ganz einfach, ich rechne auch nicht, die Zahlen stimmen mit Sicherheit auch nicht, aber sagen wir jetzt einfach mal, es bleiben am Ende 3.000 Euro Gewinn übrig. Dann versteuerst du eben genau diese 3.000 Euro Gewinn. Auch wenn du diese 3.000 Euro gar nicht als Cashflow auf dem Konto hast, aber du versteuerst ja deinen Gewinn. Da die Tilgung ja auch dein Gewinn sozusagen ist, musst du die natürlich auch versteuern und kannst die nicht als Ausgabe abziehen, weil es ist ja in dem Sinne keine steuerliche Ausgabe. Das bedeutet, du versteuerst quasi die gesamten Mieteinnahmen minus Kosten. Und das beachten viele nicht. Die denken nämlich, ah ja, ich muss ja nur den Cashflow versteuern. Nein, falsch gedacht. So, das heißt, von deinem Cashflow bleibt unter Umständen, wenn es gut läuft, 50, 60, vielleicht 70 Euro nach Steuern übrig. Das kommt jetzt ein bisschen auf deinen persönlichen Steuersatz an. Und wenn jetzt die Rente da drauf noch kommt, dann wird es natürlich ganz schwarz. Also, das schon mal festgehalten. Von deinen 100 Euro geglaubten Cashflow bleibt nach Steuern natürlich deutlich weniger übrig. Ja, so, das muss man schon mal beachten. Denn der Cashflow dient ja jetzt dazu, nicht um deinen Lifestyle deutlich zu verbessern, sondern erstmal, vor allem wenn das finanziell bei dir schon sehr eng ist, dann erstmal eigentlich dafür, um Rücklagen zu bilden. Aber mal ganz ehrlich, 70 Euro mal 12, das ist jetzt nicht viel, was da zusammenkommt als Rücklage. Und dementsprechend haben wir hier schon den ersten Punkt, der wichtig zu beachten ist. Du wirst auf kurze Zeit kaum Rücklagen bilden können. Das bedeutet, du musst hier finanziell aufgestellt sein, um gewisse Dinge abzufedern. Was sind diese Dinge? Da gehen wir jetzt quasi mal gezielt drauf ein. Und zwar haben wir zum Beispiel das Thema, ja, Sonderumlagen. Ganz tolle Sache. hat mich persönlich tatsächlich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr getroffen. Und da sind mal ganz schnell, bei mir waren es jetzt zwei Wohnungen, waren ganz schnell über 10.000 Euro, die da als Rechnung ins Haus geflattert sind. Was ist da passiert? Naja, ganz einfach. Wir hatten bei dem Gebäude, gab es vor einigen Jahren schon mal relativ hohe Zahlungen für Brandschutzmaßnahmen, die nachträglich gemacht werden mussten. Und da wurde die Rücklage ziemlich aufgebraucht. So, das heißt, in der Gebäuderücklage, die ja so ein Mehrfamilienhaus gründet, so ein WEG, war jetzt gar nicht mehr so viel drin. Jetzt ist aber das Problem bei dem Gebäude, dass das Dach marode ist oder war oder es gab Schäden, es hat eine Eigentümerin geklagt, sodass jetzt ein Zugzwang da drauf war, dass dieses Dach gemacht werden muss. So, bedeutet, man musste jetzt schnell entscheiden, das Dach muss gemacht werden. Die Kasse ist nicht gut gefüllt, also muss eine Sonderumlage her. Das bedeutet, zu deiner normalen Umlage, die du einfach zahlst, deine Instandhaltungsrücklage, zahlst du quasi sozusagen das Dach direkt. Also anteilig natürlich, ne? Aber in dem Fall kommt dann eben ein bisschen was zusammen. Also wenn man es jetzt runterrechnet, pro Wohnung so um die 5.000 bis 6.000 Euro, die du mal eben haben musst. Und das ist jetzt eigentlich noch ein lockeres Beispiel, denn wenn du jetzt mal eine ein bis zwei Zimmerwohnung hast, der Mieter verwüstet das Ding, dann bist du schnell bei 10.000 und mehr, die du da investieren musst, plus den Mietausfall, den du hast, plus Anwaltskosten und. Also da kommt eine richtig krasse Summe zusammen. Was ich damit sagen will, wenn du da finanziell nicht gut aufgestellt bist, dann kommst du sehr, sehr, sehr schnell ins Schwitzen und in Bredouille. Also das sind wirklich Punkte, die extrem gefährlich sind und dich finanziell echt ruinieren können. Genau, ich habe es auch hier nochmal mir notiert, ne? Also wenn du hier jetzt mit 2.500 Nettoeinkommen eben so eine Wohnung kaufst, du kannst ja von deinem Gehalt kaum Rücklagen bilden, versuchst also über die Wohnung und mit diesem Beispiel von 100 Euro Cashflow, der nicht komplett hängen bleibt, wird es dann schon etwas schwierig, ne? Also das wird dann schon eine knappe Sache. Vor allem jetzt auch noch ein guter Hinweis zur Sonderumlage. Du zahlst jetzt zum Beispiel 2024 die Sonderumlage, das Dach wird aber erst 2025 gemacht, dann kannst du das steuerlich auch erst 2025 geltend machen. Das heißt, du hast auch nicht mal den Steuervorteil in dem Jahr, wo du die Ausgabe hast, sondern erst in dem Moment, wo die Ausgabe auch von der Verwaltung getätigt wird, also die Umlage quasi benutzt wird, ne? Und ja, deswegen hier bitte unbedingt aufpassen, was euch da so angeboten wird. Guckt euch die Unterlagen ganz genau an. Wie ist die Mieterstruktur im Gebäude? Wie ist die Instandhaltungsrücklage auf das Gebäude? Ist das realistisch? Ne? Ich meine, wenn da 100.000 Euro steht, hört sich das erstmal viel an. Wenn das aber 58 Wohnungen sind und 7 Etagen in einem Hochhaus aus 1970, dann ist das halt nicht mehr viel. Ja, das ist mit einer Kleinigkeit ist das Geld weg. Also da machst du, sagen wir mal, zwei Wasserleitungen von oben nach unten neu, dann sind die 100.000 schon fast weg. Deswegen also hier ganz genau hinschauen, ja. Denn wie gesagt, das ist ultra schnell, wo einfach das Geld verbraucht wird, beziehungsweise Geld von dir benötigt wird. Und deswegen ist es so wichtig, da eben drauf zu achten. Heißt das jetzt Finger weg von Immobilien? Nein. Also ich bin natürlich weiterhin ein Freund von Immobilien, also ich vermittle sie ja auch, würde auch jedem nach wie vor empfehlen, Immobilien zu kaufen. Nur mir ist es halt wichtig, dass ihr wisst, auf was ihr euch da einlässt, dass das eben kein Hobby ist, kein Kinderspiel ist und dass eben neben den 2.500 Euro, die man so mindestens braucht, wie gesagt, meiner Meinung nach sind es inzwischen auch ein bisschen mehr, braucht man eben aber auch noch im Hintergrund finanziellen Background, ja, oder eben genug Linie bei der Bank, dass man eben auch sowas mal nachfinanzieren könnte, was dir aber am Ende dann die Renditerechnung natürlich komplett zerschießen könnte, ne? Ja, also, was bedeutet das im konkreten Fall? Ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte mal aufgeschrieben, die meiner Meinung nach dann wichtig sind. Also mindestens 10-25% Eigenkapital solltest du mitbringen. Bedeutet nicht, dass du die quasi direkt in die Finanzierung packen solltest. Versuch immer so viel wie möglich zu finanzieren, das ist auch meine Devise, sondern heb dir das Eigenkapital auf, ja, als Puffer. Zusätzlich 10% Rücklage für Ungeplantes, habe ich mir noch aufgeschrieben, also bis zu 35% solltest du in der Hinterhand haben, ne? Dann natürlich eine saubere Haushaltsrechnung vorab, also könntest du vielleicht aus dem Privaten sogar mal einspringen oder ganz wichtig, kannst du, wenn die Miete ausfällt, den Kredit selbst bedienen? Ultra wichtiges Thema, weil, sorry, dass die Miete ausfällt, das kommt vor, ja. Und wenn der Mieter es drauf anlegt, dann sitzt er auch 9 bis 12 Monate noch in der Bude, ja, bis du den mal raus hast. Also ganz gefährliche Sache. Kalkuliere also wirklich, ob du dir das dann auch theoretisch selber leisten könntest, die Wohnung weiter zu betreiben. Klar, mit jeder weiteren Wohnung oder Haus, was du kaufst, baust du dir natürlich immer mehr eigenen Puffer auf, der sowas auffangen könnte. Baust ja aber auch mehr Risiko auf, was finanzielle Belastungen angeht. Heizung geht defekt, Dach, Mieter verwüstet, wie auch immer. Ne? Also wie gesagt, ganz, ganz wesentliche Themen, die hier definitiv zu beachten sind. Saubere Zusammenarbeit mit seriösen Maklerbüros. Ne? Das ist natürlich, also wir legen hier alles offen. Wir kontrollieren selbst vorher die Unterlagen und schauen uns an, wo gibt es hier Probleme. Gibt es Probleme, gibt es was, was man eben beachten sollte. Und ja, achte hier bitte drauf, nicht dem erstbesten Facebook, Instagram-Guru, TikTok-Guru zu folgen. Schau dir ganz genau an, was ist das für ein Typ, wie viel Erfahrung hat er? Hat er selbst Immobilien im Bestand? Und ja, welche, lass dir da Zahlen, Daten, Fakten zeigen, ja, dass er auch wirklich selbst Ahnung hat, Erfolge hat. Stell auch kritische Fragen, wie er das dann sieht, wie er zum Beispiel so ein Unvorhersehbares lösen würde und so weiter und so fort. Also sei hier wirklich mehr kritisch, frag mehr nach, weil nochmal, am Ende kann das Ganze dich finanziell extrem ruinieren. Und diese Fälle gibt's, du kannst es googeln, einfach mal ne, schauen, Kapitalanlage, finanzieller Ruin. Du wirst ganz viele Artikel finden zu verschiedenen Fällen, die da in der Vergangenheit schon passiert sind. Und dementsprechend achte da bitte drauf. Genau, woran kannst du jetzt unseriöse Anbieter erkennen, wenn er kritischen Fragen ausweicht? Also im Prinzip dir eigentlich keine richtige Antwort drauf gibt. Also im Prinzip so nach dem Motto, so den Politiker spielt, ja. Viel redet, wenig sagt. Wenn keine klaren Antworten zu Kosten kommen, also alle Kosten sollten klar und offen dargelegt werden und auch erklärbar sein, ja. Also gerade am Anfang wird dir das ja schwerfallen, so eine Nebenkostenabrechnung zu verstehen, so einen Wirtschaftsplan zu verstehen. Aber das sind ja Themen, da soll dich ja ein seriöser Berater durchbegleiten können. Wenn du letztendlich natürlich auch das Gefühl hast, dass es hier nur um den Abschluss geht, ja, dass alles zack, zack und schnell gehen muss und keine Ahnung, es gibt noch 5 andere Kunden für diese Wohnung, auch hier skeptisch sein. Wenn du zum Beispiel auch kaum Rezensionen oder Referenzen von dieser Person im Internet findest, auch dann sollte man skeptisch werden. Ja, also lass da dann im Zweifel lieber die Finger weg such dann nochmal was Neues. Ne? Also, Fazit. Immobilien sind ein fantastischer Baustein für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau, weil du einfach diesen geilen Effekt hast. Du kaufst dir beispielsweise jetzt eine Wohnung, sagen wir jetzt einfach mal für 100.000 Euro. Du finanzierst das komplett. Der Mieter zahlt dir quasi die Kredit und so weiter im Ideal. Also wir gehen jetzt mal vom Idealfall aus. Ja, der zahlt die Miete immer pünktlich. Das funktioniert alles. Du musst auch nicht groß renovieren. Also es läuft einfach durch. Das machst du jetzt 10 Jahre. Weil so lang ist ja die Haltefrist bei Vermietung. Danach kannst du es steuerfrei verkaufen, also auf den Gewinn steuerfreies verkaufen. Und in diesen 10 Jahren wird ja quasi der Kredit gut getilgt. Ja? Und zum anderen steigt in der Regel, wenn du gut einkaufst, auch der Immobilienwert. Das heißt, du hast 2 Effekte. Du baust einmal Vermögen auf, was du nie hattest und auch nie investiert hast, weil du musst nicht in Vorleistung gehen, außer mit deiner Rücklage, die du bildest. Aber theoretisch musst du nicht in Vorlage gehen, sondern der Mieter baut für dich, indem du halt die Wohnung verwaltest und dich kümmerst, baut er quasi dir Vermögen auf. Klar, du trägst halt das Risiko, wie als wärst du Unternehmer, ne? Du trägst halt das Risiko für alles und der Gewinn ist halt dein Vermögensaufbau. Und da ja die Immobilienpreise zusätzlich noch steigen, hast du halt hier einen doppelten Effekt. Jetzt mal ganz einfache Rechnung. In den 10 Jahren werden 25.000 Euro abbezahlt. Und die Wohnung steigt an Wert, sagen wir jetzt mal, auch nochmal 25.000 Euro. Das heißt, die ist dann 125.000 Euro wert, was durchaus realistisch ist. Dann hast du plötzlich nach 10 Jahren 50.000 Euro aus dem Nichts. Also die sind entstanden, indem du dich halt dort drum gekümmert hast. Ja, klar, minus eventueller Kosten, die in den 10 Jahren halt so anfallen. Aber grundsätzlich hast du das erstmal als Gewinn. Also wie du siehst, ist das eine super interessante Sache. Aber bitte, wie gesagt, nochmal beachte die Themen davor, die zusätzlichen Kosten, die da kommen können, dass die Risiken, die damit einhergehen und natürlich die Verantwortung, die du trägst. Denn Immobilien sind meines Erachtens kein Spekulationsprojekt, sondern Immobilien haben Verantwortung. Ja, also du musst letztendlich, wie man so schön sagt, steht auch im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Du musst dich kümmern, ja, du musst Verantwortung dafür übernehmen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Fix und Flip machst, auch dann hast du Verantwortung. Du hast Verantwortung für die Leute, die dir vertrauen, von dir was Cooles zu kaufen. Und wenn du da Scheiße baust, auf gut Deutsch gesagt, also wenn du da Müllrenovierungen machst, Müllsanierungen, die nur für die Optik sind und nach 5 Jahren die Fliesen abfallen, dann übernimmst du hierfür die Verantwortung. Ja? Ob das rechtlich so ist, das kommt ganz drauf an, wie du handelst. Aber ich bin da einfach auf der persönlichen Ebene. Es ist einfach nicht korrekt, weil du stürzt damit unter Umständen jemand anderes in finanzielle Schwierigkeiten. Also mach dir das bitte bewusst und handel hier seriös, klug und fair. Ja, hol dir Profis an die Seite, ne? Beim Kaufen natürlich, lass das gut begutachten, ob das auch wirklich alles funktioniert, ob die Wohnung korrekt ist, ob das alles passt. Im Zweifel frag einfach nochmal eine Person mehr, ja, bevor du irgendwas kaufst, und kannst auch gerne mich ansprechen, wenn da Rückfragen sind, das ist überhaupt kein Problem. In diesem Sinne, Immobilien bleiben weiterhin spannend, im Einkauf liegt der Gewinn, also hier ganz genau darauf achten, dass das auch passt und sich alles rechnet. Und dann kann auch nichts schief gehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge nochmal einigen Mehrwert liefern. Schick das unbedingt weiter für alle, die sich für Immobilien interessieren, die darüber sprechen. Das sind, glaube ich, viele. Also schick es deinen Freunden, teil diese Folge unbedingt. Es ist ein wirklich wichtiges Thema. Es ist mir ein Anliegen, weil ich es jetzt persönlich mehrmals schon erlebt habe, was da an finanzielle Belastungen auf einen zukommen kann. Das ist nicht zu unterschätzen und ist kein Kinderspiel. Also, schau dir das an, hör dir das an, teil die Folge, kommentier, bewerte, würde mich sehr freuen. Das bringt das Ganze auch nochmal in die Reichweite. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, dein Michael von Immo Insights vom Schäfer.